Axiom, Songwriter, Rapper, Speaker und Autor. Axiom ist als Kind eines Heilpraktikers und einer Meditationslehrerin aufgewachsen. Themen wie gelebte Achtsamkeit und Meditation gehörten also zu seinem Alltag. Dennoch hinderten ihn bestimmte Glaubensmuster konsequent an seinem Erfolg. Sein Großvater hatte ihm aber seine Aufzeichnungen über die Zusammenhänge von Spiritualität, Wissenschaft und Quantenphysik hinterlassen. Und anhand dieser schaffte er es, seine Glaubenssätze zu transformieren und seine Einstellung zum Leben zu verändern. Heute betreibt Patrick Kammerer, alias Axiom, erfolgreich sein eigenes Plattenlabel Axiom Music und ist regelmäßig im gesamten deutschsprachigen Raum auf Tournee. Sein Motto: Musik ist, als Sprache des Herzens, der beste Weg, um Menschen zu erreichen. Warum muss traurig sein, so wehtun? Ich habe irgendwann beschlossen, während dem Videoschneiden, wenn ich selbst mal einen Online-Kongress mache, dann muss Axiom mit dabei sein. Das ist ein Rapper, der alle meine Klischees voller Liebe weggewischt hat. Deine Texte finde ich unheimlich berührend. Und so wie ich vorhin gesagt habe, du bezeichnest dich selbst ja auch als Rapper. Warum ist deine Musik so anders?
Ich glaube einfach, weil ich mich getraut habe, andere Inhalte zu vermitteln und ein neues Genre zu eröffnen. In der Hip-Hop-Szene wird ja an sich sehr häufig von systemkritischen Dingen gesprochen, auch sehr viel selbstglorifizierende Texte. Also dass Menschen vor allem von sich, von ihren Fertigkeiten, Fähigkeiten und von ihren tollen Seiten sprechen. Und ich habe mich irgendwann entschieden, aus dieser Ich-Botschaft herauszutreten und mehr in das Kollektiv einzusteigen, Menschen Wege zu zeigen, wie sie sich stärken können, wie sie sich selbst erinnern können, wie sie Wege zur Freude, zur Erfüllung, zur eigenen Schöpferkraft finden können. Und das ist so mein Motiv. Also mein Hauptmotiv liegt darin, den Menschen diesen Weg zu zeigen, beziehungsweise sie zu erinnern, weil sie den Weg schon kennen. Sie müssen sich vielleicht nur umdrehen und den Blick in die richtige Richtung wenden. Genau, und ich glaube, das macht schon was aus. Ich vermittle altes spirituelles Wissen mit moderner Musik. Und das ist sowohl für die spirituelle Szene manchmal vielleicht ein bisschen strange, weil dort wird Hip-Hop eher so ein bisschen kritisch betrachtet. Und in der Hip-Hop-Szene genauso, denn da werden spirituelle Themen auch nicht ganz so offen betrachtet, wie in der Szene sonst. Und ich glaube, dass das die Besonderheit ist. Und das ist auch das, was ich so liebe, weil ich liebe es, Schubladen zu sprengen. Und ich glaube, dass es gerade jetzt wichtiger denn je ist. Ich weiß, dass man uns medial betrachtet jetzt mehr denn je in Schubladen packen will und mehr denn je klassifizieren und kategorisieren will, aber das funktioniert nicht. Und es entscheiden immer noch Menschen. Und ich erlebe das eben auf meinen Konzerten so stark oder auch wenn ich mit Menschen in Kontakt stehe, so bei diesen Konzerten sind 6-Jährige und 80-Jährige. Da sind Hip-Hop-Fans, da sind Bankkaufleute, da sind Hippies, da sind alle zusammen, da sind alle Altersgruppen, alle Gesellschaftsschichten und allein das spricht ja dafür. Und ich glaube, dass das die Musik eben etwas spezieller macht als so manch anderes, was momentan vielleicht in den Charts ist. Einfach, weil es mein Weg ist. Ich liebe das Frank Sinatra-Prinzip, so I did it my way. Und ich glaube auch, dass hier der Schlüssel zu so viel Glück und Erfüllung in den Menschen liegt, dass du deinen ureigenen Weg gehen darfst. Und auch cool damit bist. Mit cool damit meine ich, dass du wirklich sagst, okay, das ist mein Weg. Und auch wenn ich mir den vielleicht anders vorgestellt habe und anders gewünscht habe, ist es dennoch meiner. Und ich werde ihn rückwirkend verstehen, aber ich werde ihn vorwärts mit all meiner Hingabe leben und darauf vertrauen, dass er richtig ist.
Voll schön. Jetzt hast du deine Konzerte angesprochen. Ich bin ja auch eine von denen, die ein Ticket gekauft hat und dann regelmäßig von dir die E-Mails bekommt, leider diese Woche nicht, leider dieses Monat auch nicht und leider heuer wieder nicht. Wie geht's dir damit? Du bist ja auch ein Betroffener, der völlig unverschuldet jetzt sehr eingeschränkt wird, dir wird was weggenommen, wenn man es so sehen will. Ja? Du kannst gar nichts dafür. Wie geht es dir da mit den Gefühlen Wut und Angst und Sorge?
Weder noch, interessanterweise. Das ist echt spannend. Also ich musste 4-mal die Tournee verschieben. Frustration ist wahrscheinlich die Emotion, die es am ehesten trifft. Wut nicht, weil ich wüsste nicht, auf wen ich da wütend sein soll. Also ich bin kein Experte in Bezug auf Maßnahmen und in Bezug auf richtige Verordnungen, aber ich denke doch, und das ist meine Grundphilosophie, dass jeder Mensch da draußen nach bestem Wissen und Gewissen handelt, so, und dass das keiner tut, um mir persönlich zu schaden. Und ich weiß eben auch, dass meine Zeit kommt und dass das völlig okay ist und auch das eben, dass die Dinge ihre Berechtigung haben. Wenn ich es jetzt nur in meiner Person für meinen Mikrokosmos betrachte, nicht auf die gesamte Kulturbranche und auf die gesamte kunstschaffende Branche, sondern nur für mich, habe ich eben gemerkt, okay, das ist eine interessante Synchronizität. Also der erste Lockdown war eine Woche, nachdem wir erfahren haben, dass wir ein Kind bekommen, und der zweite Lockdown ist jetzt eine Woche, nachdem wir das Kind bekommen haben. Okay. Und also für mich persönlich, natürlich ist es ein finanzielles Desaster, da brauchen wir nicht von sprechen, so, aber es ist nur Geld. Und für mich persönlich ist dieser Freiraum, den ich jetzt geschenkt bekam für meine junge Familie, passender denn je. Und ich hätte jetzt eine komplett durchlaufende Tournee gehabt, wie auch das ganze Jahr über. Und als ich die gebucht habe vor über einem Jahr, war ja noch nicht klar, dass wir ein Kind bekommen werden. Und insofern ist der Zeitpunkt, so blöd es klingt, für mich der wohl bestgewählteste vom Kosmos, weil ich gerade jetzt auch Zeit gut gebrauchen kann. Und insofern nehme ich einfach an, was ist. Frustrierend ist es deshalb, weil ich organisiere meine Tournee ja selbst. Und wenn du eine Tournee vierfach verschiebst in 3 Ländern und 40 Städten, das hat einfach ein Höchstmaß an organisatorischem Aufwand hinter sich. Ja, oder bringt es mit sich. Und das ist nervig. Das ist einfach nur super nervig. Aber ich bin sehr flexibel. Ich versuche immer, wie Wasser zu fließen. Und nachdem klar war, in diesem Jahr wird es schwierig, zumindest bis zum Winter Konzerte zu geben, habe ich mein Album nicht schnell, aber vorzugsweise produziert. Mein Album Leuchttürme wäre eigentlich erst nächstes Jahr gekommen. Ich war dann jeden Tag im Studio, habe viele Songs gemacht, habe ganz viel daran gearbeitet. Jetzt ist das Album gekommen, jetzt arbeite ich an einem Meditationsprojekt, also mache eine Meditations-CD in meinem Stil. Und so fließe ich einfach mit den Dingen, wie sie sich ergeben, und bleibe flexibel. Was ich immer wichtig finde, ist, dass wir wirklich immer und immer wieder in die Schöpferkraft gehen und dass wir uns nicht zu Opfern erklären. Weil im Endeffekt ist es oft eine Erklärung. Also du machst dich zum Opfer durch deine Betrachtung der Dinge, wie du auf Dinge antwortest, hat sehr viel mit deiner Verantwortung zu tun. Die Worte hängen ja nicht umsonst miteinander verbunden. Und ich glaube, gerade hier hat man einfach die große Chance zu sagen, dass ich versuche, in meiner Verantwortung zu bleiben und auch bei unvorhergesehenen Situationen, die finanziellen Katastrophen gleichen, zu schauen, was ich tun kann, wie ich auf die Dinge antworten kann und wie ich hier weiter fließen kann, um die Dinge zu bestimmen. Viele Menschen machen meines Erachtens nach den Fehler, und somit schaffen sie sich so ein Loch, in das sie fallen und das sie immer tiefer graben, dass sie alle äußeren Umstände dafür verantwortlich machen, wo sie gerade stehen. Und man kann es so im ganz Kleinen beobachten, wenn Menschen beispielsweise zu spät kommen und dazu neigen zu sagen, ich bin zu spät, weil da war Stau, weil die Bahn kam zu spät, weil der Verkehr war so dicht. Das würde bedeuten, dass du ja immer Opfer deiner Umstände bist. Und wenn du eben bei so Kleinigkeiten beginnst zu betrachten, wie reagierst du auf Situationen, und wenn du zu spät kommst, eben mal reflektierst, dass du sagst, ich bin zu spät, weil da war Stau, und das vielleicht veränderst. Du könntest dir auch sagen, es war Stau, ich habe den Verkehr vorher nicht überprüft, deshalb bin ich zu spät. Beim nächsten Mal sorge ich dafür, dass es nicht wieder passiert. Oder ich tue mein Möglichstes, dass es nicht mehr passiert. Das ist ein großer Unterschied, weil du dich so in Selbstverantwortung bringst und somit in deine Schöpferkraft kommst. Und genau so sehe ich das eben auch bei den bestehenden Maßnahmen. Man kann die natürlich kritisch betrachten und von verschiedenen Seiten beleuchten, aber wie ich jetzt hier damit umgehe, heute, an diesem Tag, das liegt in meiner eigenen Verantwortung, und ich werde die politischen Entscheidungen heute nicht verändern können, aber heute kann ich meine Antwort darauf verändern, und das halte ich für sehr wichtig, und somit geht es mir innerhalb dieser Maßnahmen sehr gut, muss ich sagen, weil ich es als großes Übungsfeld sehe. Es gab noch nie so viel Übung in Flexibilität für mich. Wir hatten alle kollektiv noch nie so viel Übungsmöglichkeiten in Bezug auf Toleranz. Es gibt jetzt so viele Meinungen. Es gibt jetzt so viele Ansichten. Es gibt so viele Verfechter von Meinungen. Und was wir tun können, ist, uns in Toleranz zu üben und Meinungen einfach mal da sein zu lassen. Wir müssen sie ja nicht sofort annehmen, aber wir können sie einfach mal da sein lassen. Und dieses Übungsfeld hatten wir so extrem, glaube ich, hier noch nie. Und deswegen kann man es eben auch als eine Challenge betrachten, als eine höchst positive.
Du hast vorhin die Leuchttürme angesprochen. Wo finde ich die denn, wenn es rundherum gefühlt nur dunkel ist?
Immer wieder in dir selbst. Immer wieder in dir selbst. Also du wirst natürlich zu Menschen gesandt werden, die dir wie Fackeln den Weg weisen können. Aber der eigentliche, essentielle Leuchtturm liegt in dir. Und wenn du dich manchmal gefangen fühlst, dann sei dir auch gewahr, die Zelle geht nur von innen auf. es wird keiner von außen kommen und dir die Zellentür aufmachen. So, du kannst sie nur von innen öffnen und so kannst du auch das Licht nur von innen entfachen. Und das hat eben auch viel meines Erachtens nach mit Annahme zu tun, dass du erstmal verstehen darfst, ich habe diese Situation, dieses Gefühl, dieses große, vielleicht nimmst du es als Monster wahr, aber vielleicht nimmst du es einfach auch als Umstand wahr in dir selbst, dieses große Gefühl von Ohnmacht, von Wut, von Trauer irgendwie erschaffen. Wir neigen oft dazu, dass wir denken, es kam von außen und hat uns überfallen, aber es ist in uns und es wird von außen getriggert, so wie Verliebtheit auch von innen kommt und wir denken, der Mensch, in den wir uns verlieben, hätte es entfacht, aber es ist in uns. Und wenn wir das verstehen, dann beginnt der erste wichtige Schritt für mich in der Annahme, also dass wir verstehen, ich darf traurig sein. Ich darf wütend sein, ich darf frustriert sein, ich darf genervt sein, das ist alles okay. Und sobald ich das wirklich gefühlt habe, wirklich gespürt habe, aber dann eben auch die Frage stellen, will ich das dauerhaft sein? Denn wenn es in mir entstanden ist, dann habe ich auch die Wahl, dann habe ich auch die Möglichkeit, in mir andere Dinge zu kreieren, wie einen Garten, den ich neu bepflanze. Und das heißt nicht, dass ich von Anfang an alles rausreiße, was mir nicht gefällt, sondern dass ich mir auf Dauer überlege, welche Samen möchte ich sehen. Und dann reiße ich das andere nicht raus, sondern ich sorge dafür, dass die Dinge, die ich sehen möchte, einfach so sehr gedeihen und wachsen, dass dadurch das, was mir vielleicht nicht gefällt, immer weniger stark in diesem Garten zum Erblühen kommt. Und das hat sehr viel mit dem eigenen Leuchten zu tun, mit der eigenen Leuchtkraft zu tun und eben auch mit der Verantwortung zu sagen, ich selbst möchte mich dafür entscheiden, zu leuchten. Und das ist ein Prozess. Ich war auch früher super traurig. Ich war in einem Zeitraum von 17 bis 25. Ich habe ganze Alben darüber gemacht. Ein Album heißt Traurige Bilder. Und Es ist so wichtig, dass man sich wirklich darin auch mal fallen lassen darf in einer Gesellschaft, in der auf Instagram nur shiny people, die smilen und die fröhlich sind, vorgesetzt werden, ist es so wichtig. Und dann aber auch zu sagen, okay, wenn ich diese Phase gelebt habe, dann darf ich mich entscheiden, zu überlegen, was ich wirklich möchte und wie ich mich sehen möchte. Und für mich beginnt der größte Schritt in der persönlichen Weiterentwicklung darin, dass ich mir überlege, wer ich sein will, weil Seinszustände wirklich Geisteszustände sind und die kann dir keiner von außen kreieren, auch wenn die Medien uns das einreden wollen, die können nur wir selbst kreieren. Und dann einfach überlegen, wer möchte ich sein? Welche Eigenschaften, die ich an Menschen im Außen wahrnehme, finde ich schön? Was zieht mich an? Was erzeugt in mir ein Gefühl von Sehnsucht? Ich finde, dass Sehnsucht ein ganz, ganz herrliches Gefühl sein kann, weil unsere verborgenen Blüten in uns selbst von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir noch nicht gelebt haben, kommunizieren durch Gefühle mit uns. Und für mich ist Gefühl, es ist Sehnsucht ein Gefühl der inneren, sich verschlossen haltenden Blüte, die nach Entfaltung strebt. Und sie strebt durch Entfaltung und spricht mit Sehnsucht und sagt ihm, bitte erkenne, dass ich gelebt werden will. Und das erkenne ich dadurch, dass ich Menschen und Dinge, Filme oder Umstände sehe und sage, wow, ich sehne mich danach, so zu sein, sowas zu fühlen. Und für mich ist das ein schönes Zeichen. Viele Menschen verwechseln es mit Neid oder mit Eifersucht. Sagen, wenn Menschen was haben, was ich nicht fühle und ich spüre gewisse Sehnsucht, dann bin ich neidisch. Aber das ist ein schmaler Grat, aber du kannst das deutlich unterscheiden. Sehnsucht ist was Gutes, weil es mir zeigt, wo ich hingehen darf, wo es mich hin entwickeln darf.
Ich finde das Bild gerade sehr schön, weil wir oft eben, so du sagst, von außen, von den Medien oder von Social Media gezeigt bekommen, wie wir zu sein haben, wie es sein sollte. Und davor hast du gemeint, eben diese Gefühle sich sinngemäß jetzt zu erlauben, was ja auch das Gegenteil ist von dem, was wir ständig gezeigt bekommen. Wir sagen zwar, wir sind eine offene Gesellschaft, aber letzten Endes ist es unschön und nicht en vogue, traurig zu sein, wütend zu sein. Das sind alles negative Gefühle und eigentlich darin aber so viel Potenzial. Und ich glaube, wie siehst du das? Es ist manchmal, glaube ich, schwierig, diesen Chaoskopf zwischen wie man sein sollte und was erlaubt ist und was gut ist und was richtig ist, sich überhaupt selbst noch hören zu können oder sich entdecken zu können.
Ja, ich empfinde hier aber einen schönen Wandel aktuell, gerade in Social-Media-Bereichen. Das hat natürlich auch mit dem zu tun, was ich an Menschen im Umfeld habe. Es gibt ein Beispiel, es gibt eine wundervolle Sängerin, sie heißt Sharifa, sie kommt aus Berlin, sie beginnt gerade ihre Karriere und sie macht ab und zu Videos darüber, wie sie sich fühlt. Sie hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet für ihre erste CD, sie wurde unterstützt und jetzt ist sie in ein großes Feld von traurigen Phasen gefallen und sie sitzt manchmal weinend vor ihrer Kamera. Und wirklich weint 1-2 Minuten und spricht weinend oder wütend in verschiedenen Videos. Und die Menschen lieben das. Und mit lieben das meine ich fühlen das und lieben die Aufrichtigkeit, die darin zu sehen ist. Und deswegen meine ich, das ist momentan schon auch in einem schönen Wandel zu betrachten. Dass wir eben nicht nur die gebleachten Instagram-Models männlich und weiblich sehen wollen, sondern dass wir echte Emotionen sehen wollen, dass wir authentisches Menschsein fühlen und sehen wollen. Und ich glaube, wenn wir uns das erlauben, beginnt dieser große Heilungsprozess in uns selbst. Und bei mir begann das im Kleinen, weil wir vorhin ja von der Musik gesprochen haben, im Hip-Hop erlauben sich ja die wenigsten Männer, und es ist ja eine männerdominierte Kunstform, die wenigsten Männer erlauben sich, sich verletzlich, emotional, weich und sanft zu zeigen. Und als ich damit begonnen habe, und das habe ich gleich sehr radikal gemacht, ehrlich gesagt, habe ich auch irgendwie einen gewissen Shitstorm erwartet, aber war darauf eingestellt und dachte mir so, egal, ich habe keine Lust mehr auf diesen Maskenball, ich möchte mich jetzt zeigen, wie ich bin. Und wie passend. Ja. Und dann habe ich mich gezeigt, wie ich bin, und habe mehr Akzeptanz, mehr Verständnis und mehr Liebe als je zuvor bekommen. Weil Menschen fühlen was Echtes. Und auch wenn Menschen, die in der Hip-Hop-Szene beispielsweise sind, die Musik, wie ich sie jetzt mache, vielleicht nicht ganz mögen, lassen sie dennoch stehen und haten sie nicht, weil sie spüren, dass es echt ist. Und ich glaube, dass sich das gut übertragen lässt auf so vieles, dass wir uns eben erlauben dürfen, dass das sein darf, was sein darf. Und manchmal auf Bühnen, wenn ich mal einen Text vergesse und ich höre auf, sage, ich habe den Text vergessen, sind es die schönsten Momente, die es gibt. Oder wenn mir selbst die Tränen vor Rührung kommen, weil mich gerade was tief bewegt oder weil vielleicht ist ein Schicksalsschlag in der Familie, ich höre ein sanftes Klavier, bei meinem eigenen Konzert auf der Bühne, bin berührt, mir kommen die Tränen, sind die innigsten Momente für alle. Und die Menschen wissen vielleicht manchmal gar nicht, was hat er denn jetzt, wo kommt denn das jetzt her, weil man ja nicht alles direkt kommuniziert, und dennoch fühlen die Menschen dieses Aufrichtige sehr, sehr stark. Und ich glaube, dass wir das oft unterschätzen, dass es eine Illusion ist, also dass wir denken, wir dürfen uns so nicht zeigen, weil wir abgelehnt werden. Und ich glaube, dass wir gerade besonders stark angenommen werden, wenn wir uns so zeigen. Alles andere ist ja Maskerade. Das bedeutet, man spürt, man sieht, man fühlt, dass du traurig bist, aber du sagst es nicht. Und dadurch entsteht so eine Dysbalance und die Menschen erkennen, dass irgendwas nicht stimmt und lehnen sowas eher ab, als wenn du eben authentisch mit äußerer und innerer Erscheinung auftrittst. Und deswegen ist mein Credo dazu, sich mutig zu zeigen, wie man ist und immer wieder ganz offen davon zu sprechen. Und ich habe auch gemerkt, wenn mich was verletzt, wenn mich Kritik trifft und ich kommuniziere die Verletztheit über die Kritik, bekomme ich viel mehr Verständnis und Liebe von allen Seiten, als wenn ich mich aufbäume gegen die Kritik, wobei mein Innerstes einfach nur verletzt ist und mein Ego sich aufbäumt. Also der authentische, ehrliche, sanfte Weg ist für mich immer der stärkste, den es gibt. Und der erzeugt auch den schnellsten Frieden. Und die Wogen glätten sich am effektivsten und am nachhaltigsten dadurch.
Wie lerne ich denn diesen Mut, diesen Schritt zu gehen?
Step by step, jeden Tag. Wirklich jeden Tag aufs Neue. Und es beginnt ja am besten immer zu Hause. Also seien es bei den engsten Freunden, bei der Familie, bei den Geschwistern, jeden Tag ein bisschen mehr versuchen zu sagen, wie man sich fühlt. Und auch mal ich beginne gern bei so einfachen Dingen, gerade jetzt in dieser Zeit bei uns, es melden sich viele Menschen und viele Menschen möchten sich mit uns treffen oder möchten unseren Sohn sehen oder möchten mit uns sprechen. Und gerade jetzt spüren wir halt oft, wir sind sehr sensibler denn je und feinfühliger und brauchen mehr denn je unseren Raum. Und dann sich zu trauen, zu sagen, ich weiß, wir haben vereinbart, ihr wolltet kommen. Und ich fühle gerade, wir brauchen diese 3 Stunden jetzt gerade für uns. Mhm. Und du gehst dir die Gefahr ein, dass du Enttäuschung evozierst. Dass Menschen traurig sich zurückgestoßen fühlen, was auch immer. Und das auszuhalten. Also es ist ja erstmal nur eine Befürchtung. Und diese Befürchtung erstmal auszuhalten und trotzdem zu tun, das erzeugt diesen Mut. Und umso stärker wir uns trauen, diesem Mut immer und immer wieder entgegenzugehen, umso stärker werden wir selbst. Und ich finde, dass diese Übung immer im Kleinen beginnen muss. Also du kannst nicht in den riesengroßen Themen beginnen, du musst bei den ganz kleinen Themen beginnen und darfst es dann ausweiten auf Freunde, auf Gesellschaft, auf Partnerschaft. Und dann irgendwann bist du auf Geschäftsebene und wirst immer größer und traust dich eben auch vor deinem Chef, deinen Kollegen oder den scheinbar außenstehenden Personen, Gefühle wirklich zu äußern. Und umso besser du das geübt hast, umso klarer wirst du darin. Und das ist ja das Coole, weil wenn du das wirklich klar kommunizierst, ohne Unsicherheit, dann spürt es irgendwann jeder. Also ich kann das mittlerweile wirklich, kann das vor Verkäufern, wo ja Maskenspiel gang und gäbe ist, und die fühlen das. Aber das hat damit zu tun, dass ich es im Kleinen geübt habe. Und dann spürst du die Verbindung zu Menschen noch tiefer. Mhm. Ich glaube, das ist auch das Ziel von allem, auch bei dem, was jetzt gerade draußen geschieht, um da nochmal den Kreis zu schließen. Umso mehr wir uns distanzieren, umso mehr wir uns maskieren, umso mehr ruft ein Gegenpol danach, gelebt zu werden. Und der Gegenpol ist die wahre Verbundenheit. Und die beginnt bei solchen Aktionen, bei diesem Aufeinander zugehen und sich zeigen, wie man ist. Auch in der Befürchtung, dass man abgelehnt wird. Oder gerade wegen der Befürchtung, dass man abgelehnt wird.
Ja. Ich denke gerade zurück an eine Situation von einem anderen Interview, das du gegeben hast, weil es für mich sehr spannend war, weil ich dich eben so spüren konnte. Und das war so klar, das ist mir jetzt eben genau deswegen eingefallen. Du hast so eine Situation geschildert, dass jemand, der dich beauftragt hat, dich in Folge dann nicht bezahlen wollte. Gesagt, ja, so sinngemäß, ich habe das Geld jetzt nicht. Oder, und du hast es dann so interpretiert, eben, er möchte das Geld jetzt eben nicht an dich geben, obwohl er dir das ja eigentlich schuldet für das, was du gemacht hast. Und du hast dann sehr klar gesagt, das wäre jetzt eine Einladung an die Wut. So, ich verklag dich jetzt und ich hole mir mein Recht. Und hast dann aber gesagt, das ist eine Möglichkeit. Und die andere ist zu akzeptieren, dass das jetzt so ist und man könnte ihn verklagen, man muss aber nicht. Und dann hast du sehr, sehr herzhaft eigentlich gelacht, ja, muss man nicht. Ja. Und das war unheimlich nahbar für mich und das war unheimlich klar. Also das, ich denke, da hat sich für mich oder da zeigt sich für mich eben auch der Weg, das hast du sicher auch im Kleinen geübt, zu Voll, wissen, wofür ja. du stehst, ja, um es eben dann so klar mit einem simplen Satz, ja, kann man, muss man aber nicht, so authentisch spürbar zu sein. Also das hat mir sehr, sehr imponiert damals.
Ja, schön, cool, danke. Ja, ich übe das immer. Also ich habe dadurch, dass ich das ja in meinen Konzerten und mit meinem CD-Versand auch selbst manage und mein Management selbst mache, bin ich ja ständig damit konfrontiert. Wir hatten eine coole Situation. Wir geben ja die Konzerte insofern, dass wir auch den Einlass manchmal selbst managen, wenn es kein großes Theater ist. Und wir hatten mal in Frankfurt ein Konzert und dort ist beim Einlass unser Einlasstisch gewesen, bei dem wir praktisch die Tickets kontrollieren. Und dann kam der Hausmeister der Location und sagte, da darf kein Tisch stehen wegen Fluchtwegs, frei, pipapo, irgendwelche Verordnungen. Sind in Deutschland. Und dann mussten wir diesen Tisch wegstellen und er sagte, er muss auf die andere Seite des Raumes, also irgendwie 200 Meter weit weg. Und somit war es eigentlich unmöglich, dass man die Tickets kontrollieren kann. Sondern sind also 250 Personen gekommen und du hattest keine Ahnung, wer davon jetzt ein Ticket gekauft hat oder nicht. Und das wäre jetzt so eine Einladung gewesen, so man hätte sich da jetzt richtig ärgern können oder auflegen können oder befürchten können, dass man zu wenig bekommt. Und ich bin auf der Bühne gestanden und sagte so, also wie ihr vielleicht mitbekommen habt, lustige Situation, wir konnten keine einzige Eintrittskarte überprüfen. Falls irgendjemand von euch da ist, der kein Ticket hat oder das Ticket noch bezahlen wollte, wäre cool, wenn ihr einfach zu uns kommt nach dem Konzert und uns das Geld gibt. Und ich weiß natürlich bis zum Schluss nicht, wie viele jetzt wirklich da waren und so, aber es kamen ein Haufen Menschen und haben uns einen Haufen Geld gegeben. Und ich habe einfach gespürt, wenn du ehrlich ansprichst, dass du die Möglichkeit in den Raum stellst, dass man dir was wegnehmen kann, aber es wäre nett, wenn man dir was gibt, so. Dann sind die Menschen so krass getriggert, in ihre Eigenverantwortung zu gehen und dem Guten zu dienen, so blöd das klingt. Und ich erlebe das eben ganz oft auch in unserem Shop. Wir verschicken oft CDs, obwohl die noch nicht bezahlt worden sind. Mhm. Und klar birgt es die Gefahr und klar passiert es auch ab und zu, dass Menschen dann nicht bezahlen. Und dann gibt es genauso viele Menschen, die mir Geld spenden. Die einfach bei einer CD, die 25 Euro kosten, schreiben die im Betreff, überweisen 50 Euro und schreiben im Betreff Spende, stimmt so. Und die gleichen einfach den anderen Teil wieder aus. Und so ist es bei dem damaligen Kollegen auch gewesen. Also wenn mir jemand das Geld nicht gibt, dann weiß ich so, das Karma regelt. Weißt du, ich muss mich darum nicht kümmern. So, ich werde belohnt durch meine Gutmütigkeit und meine Hingabe. Und was der andere Mensch sich selbst damit einbrockt, sei ihm überlassen. Ist aber auch nicht in meiner Aufgabe, das beurteilen zu müssen. So, deswegen, und das ist schön, weil ich kann sagen, das ist ein sehr entspanntes Leben. Also wenn du beginnst, so zu leben und so zu handeln, dann wird alles sehr viel leichter und sehr viel entspannter. Und viele sagen dann, ja, man darf das aber nicht so machen, weil man muss als Geschäftsmann pipapo. Muss man nicht. Am Ende meines Lebens, wenn ich 114 bin und auf dem Sterbebett liege, dann wird mich, weißt du, wird mich der Engel, der dann kommt, nicht fragen, so, und warst du immer ein guter Geschäftsmann, sondern eher so, ey, was Leben schön, was leicht, hat Spaß gemacht im Himmel. Und ich kann sagen, ja, hat Spaß gemacht. So. Weil ich eben nicht jeden Kampf zugelassen habe, der mir von außen verordnet werden wollte. Und wir denken halt oft, wir müssen kämpfen, aber wir müssen so selten kämpfen. 90% der Kämpfe, die wir da außen führen, sind vollkommen überflüssig, meines Erachtens nach.
Wie geht das denn mit dem Warten? Ich denke jetzt an den Podcast oder an eine Folge deines Podcasts, so, ja. Wo du über das Thema Partnerschaft sprichst und sagst, ja, das eigentlich ist das Glück zum Greifen nahe, aber jetzt noch nicht für dich. Jetzt noch nicht. Du hast deine Johanna kennengelernt, die war aber damals eben vergeben. Du hast gewusst, das ist sie, aber jetzt noch nicht. Wie kann man dieses Jetzt noch nicht aushalten?
Also ich persönlich habe es so gemacht, dass ich mir die Frage gestellt habe, was darf ich noch lernen, bevor diese Partnerschaft in meinem Leben manifestiert ist. Bedeutet, welche Erwartungen lege ich in diese Partnerschaft? Welches Bedürfnis erwarte ich erfüllt zu bekommen von meinem Partner, meiner Partnerin? Und bin ich nicht in irgendeiner Form in der Lage, mir das vorab selbst zu erfüllen? Und in dem Moment, in dem ich es erfüllt habe und spüre, dass es an sich nicht mehr notwendig ist, dass jemand kommt und es mir erfüllt, dann kommt er, dann kommt sie. Und das hat sehr viel mit Selbstliebe zu tun. Und zwar im einfachsten, im klassischsten, im reinsten Sinne, sich selbst wirklich Zeit zu nehmen, sich Zeit zu schenken, mit sich selbst im Reinen zu sein, das heißt, sich zu vergeben, sich selbst Geschenke zu machen, immer wieder sanft mit sich zu sein. Ich habe das damals insofern selbst auf die Spitze getrieben, indem ich mich selbst zum Essen eingeladen habe, selbst ins Kino eingeladen habe, ins Wellness-Hotel, mir selbst einen Urlaub geschenkt habe. All das, wo ich mir dachte, ich bräuchte jetzt eine Partnerin, damit man schöne Momente teilen kann und nicht mehr alleine ist. Zusammen eben ins Hotel geht, ins Wellness geht, zum Essen geht, ins Kino geht. Und all das habe ich mir in größter Form selbst geschenkt. Und zwar wirklich wie ein Rendezvous mit mir selbst. Ich habe mich fein angezogen, ich habe mir Parfum aufgelegt, ich habe mir eine schöne Packung Popcorn im Kino gekauft, die zu groß war, weil ich konnte dieses Fest, aber es ging erstmal darum, so beschenk dich. Und ich glaube, dass das in Bezug auf Partnerschaft für mich ein wichtiger Aspekt war, dass ich das, was ich auf die Partnerin projiziert habe, erstmal mir selbst schenke. Und so verkürzt sich die Wartezeit. Was heißt verkürzt sich? So ergibt sie sich. So, weißt du, so wird sie letztendlich zu einem wunderschönen Geschenk, als was sie auch gedacht ist. Was Geduld angeht, ich kann davon ja ein Liedchen singen. Ich habe davon ja auch eine eigene Podcast-Folge zum Thema Geduld. Ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt. Und ich, was meinen Erfolg betrifft, ich habe ja 15 Jahre gewartet, bis ich erfolgreich war und von Musik leben konnte. Und auch da, durch diese Zeit hat mir immer wieder nur geholfen, die kleinen Momente so groß wie möglich zu feiern. Und eben nicht zu sagen, so ich warte auf die 5000er-Shows mit 5000 Personen, um dann zu spüren, dass ich angekommen bin, sondern ich berühre bei einem Konzert mit 30 Menschen 5 Menschen so tief, dass sie Tränen in den Augen haben. Und diese 5 stehen sinnbildlich für die 5000. Und das nehme ich so tief wahr, dass es den gleichen Effekt hat wie 5000. Und das hat mich getragen und trägt mich noch heute. Und deswegen kann ich auch so entspannt damit umgehen. Viele Menschen fragen auch heute noch, wieso bist du nicht erfolgreicher mit dem, was du tust? Du müsstest im Radio laufen, du müsstest Riesenshows spielen, müsstest Millionen Klicks auf YouTube haben. So. Und ich weiß aber so, das Leben ist in seinem Tempo genau richtig, auch für mich. Und ich muss nicht mit einer Rakete ins Penthouse fliegen. Ich kann Stufe für Stufe gehen. Und ich freue mich über jede Stufe. Und das macht für mich eben auch das Leben so schön und so klar, weil der Weg halt wirklich das Ziel ist. Klingt wie ein Spruch auf dem Yogi-Teebeutel, aber dass der Weg halt wirklich Erfüllung ist. Und das Ziel ein kleines Goodie, aber Teil dieser Erfüllung und eben nicht das eigentliche Ziel, das wir erreichen müssen, um erfüllt zu sein.
Es ist so das Gegenteil von dem, was wir eigentlich gesagt bekommen, weil das heißt, der Weg muss hart sein, du musst dich anstrengen. Und du musst alles machen, um zu am Schluss irgendein definiertes Ziel zu erreichen. Also ja. Ich finde es manchmal wirklich schwer, sich das ins Bewusstsein zu holen und sagen, so wie du jetzt so schön gesagt hast, es geht wirklich um diesen, der Weg ist das Ziel, auch wenn wir es alle schon 100.000 Mal gehört haben, aber ja. darin liegt wirklich die Lebensqualität.
Es gibt diese fucking Bezeichnung von tun, haben, sein. Ich finde es so herrlich zu erklären. Wir haben schon mal drüber gesprochen, also ich in dem Podcast. Wenn du möchtest, erkläre ich es nochmal kurz.
Gerne, ja.
Wir bekommen von klein auf erklärt, wir müssen etwas tun, um etwas zu haben, um dann etwas zu sein. Also schon im Kindergarten so, du musst was tun, also brav sein, still sein, aufräumen. So. Und dann bekommst du was, nämlich Lob, und dann bist du was, ein braves, ein erfolgreiches, ein geliebtes, anerkanntes Kind. Und dann kommen wir in die Schule und dann wird es sehr klar, so, du musst was tun, also lernen, und dann bekommst du was, also Noten, und dann bist du was, erfolgreich, geliebt, glücklich, anerkannt. So. Und wenn wir älter werden, dann im Studium geht es weiter, oder bei den Erwachsenen ist es dann Geld, was vorher die Noten waren, und die Schule ist jetzt Geld. Also du musst was tun, viel arbeiten, 40 Stunden, 50 Stunden die Woche, möglichst hart, absoluter Bullshit. So. Und dann bekommst du was, Geld, was vorher die Noten waren, ist jetzt Geld, und dann bist du was, erfolgreich, anerkannt, glücklich. Die Definitionen gehen ein bisschen auseinander, aber letztendlich steht am Ende dieser Kette eigentlich immer Glückseligkeit. Also ich erwarte, geliebt zu werden, Glückseligkeit in mir selbst zu spüren. Und der Schlüssel und die Lösung des Ganzen liegt darin, dass wir den Kreislauf umdrehen, dass wir daraus insofern ausbrechen, als dass wir die Illusion enttarnen und sagen, ich setze den Seinszustand, das, was ich ans Ende der Kette gesetzt habe, an den Anfang und sage, und das führt wieder zum Anfang, ich sage, was möchte ich sein? Was ist der Seinszustand, den ich anstrebe? Was ist die Blüte, die ich entfalten möchte? Mhm. Und dann schreibe ich mir auch wirklich bewusst auf und affirmiere und visualisiere mir, wie fühle ich mich denn? Wie würde ich mich fühlen? Wie würde ich auf Menschen wirken? Wie würde das Leben auf mich reagieren? Wie würde ich auf das Leben reagieren, wenn ich diesen Seinszustand voll und ganz lebe? Und den kann ich von innen evozieren, den kann ich von innen erschaffen, den kann ich herauskristallisieren tatsächlich. Schicht für Schicht, nicht über Nacht, aber Step by Step, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Und alles, was ich dann tue ich aus Freude. Und genau das ist der Schlüssel meines Erfolges, by the way, dass ich alles, was ich mache, aus Freude mache. Und ich lasse diese Handlungen aus dieser Freude des Seinszustandes her fließen. Und dann bekomme ich Dinge. Dann bekomme ich Materie, dann bekomme ich ein schönes Auto, dann bekomme ich das, was viele Menschen tun, um dann glückselig zu sein. Und jetzt ist eben der Punkt, wir haben den umgedreht. Aus Sein fließt das Tun und dann kommt das Haben. Und das Haben hat aber nicht mehr den Zweck, dass es meinen Seinszustand irgendwie vergrößert, sondern mein Seinszustand ist die Ursache. Und die Wirkung dazu ist dann eben das Haben und die Materie. Und das Schöne ist, wenn wir das so tun, dann spüren wir, dass wir wieder frei sind, dass wir leicht sind. Ja. Mein Freund Stefan Hiene, er sagte so schön, das Leben ist ein Ponyhof und du musst nur reiten lernen. So, und ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. So. Surf die Welle. Und check, dass die Welle auch runtergeht und dass die Traurigkeit auch kommen darf und dass die Wut da sein darf und dass die Frustration und die Ohnmacht da sein darf. Aber lern die Welle zu surfen und dich nicht immer wieder von ihr überrollen zu lassen. Und ich glaube, wenn wir das lernen, wenn wir das tun, dann erschaffen wir auch Dinge, von denen wir nicht erwartet hätten, dass wir sie erschaffen. Also ich hätte vor 10 Jahren nicht gedacht, dass ich Buchautor werde, doppelter, und dass ich Seminare gebe oder dass ich eine Meditations-CD mache. Ich tue das, weil es sich aus Freude ergeben hat. Und das ist schön, weil so überrasche ich mich selbst. Und das hält auch mein Leben spannend.
Ja. Ich habe gerade lachen müssen innerlich, weil du Ponyhof gesagt hast und auf meiner Türmatte vor der Wohnungstür steht, also die ist geteilt in 2 Abschnitte. Auf der einen steht Ponyhof mit dem Pfeil zu meiner Wohnung und auf der anderen Seite Welt. Ja.
Perfekt.
Also insofern sehr witzig.
Es gibt diese verrückten Glaubenssätze, wie du ja auch sagtest, das Leben muss hart sein, arbeiten muss hart sein. Ja. Ich habe das ja auch von Großeltern oder von Lehrern gehört, zum Glück nicht von meinen Eltern, nur ganz kurz oder nur sehr bedingt, aber meistens eben von anderen Bezugspersonen. Und wenn wir das zu sehr glauben, dann erschaffen wir diese Realität ja auch in unserem Leben. Und irgendwann habe ich das in Frage gestellt mit dem klassischen Prinzip von The Work, von Byron Katie, ist das wirklich wahr? So, und nein, es ist nicht wirklich wahr. Das Leben muss nicht hart sein, die Arbeit muss nicht hart sein. Und ich hatte das mal so krass erfahren, es ist schon 5, 6 Jahre her. Ich habe einen Auftrag bekommen von einem Schweizer Gesundheitsunternehmen, für die ich einen Song schreiben sollte. Und 2 Tage, nachdem ich diesen Songauftrag bekommen habe, hatte ich einen Urlaub, der war schon vorher gebucht, und ich saß auf der Dachterrasse in Andalusien in meiner Ferienwohnung mit Meerblick und einem Espresso in der Hand. Und ich habe diesen Song geschrieben, er handelte von Vertrauen, er ging mir total leicht von der Hand, weil das mein Spezialgebiet ist. Und ich habe innerhalb von 1 oder 1,5 Stunden diesen Song geschrieben mit Meerblick und einer Tasse Espresso.
Und saugeil.
Ja, und nur, dass wir, also lass uns ganz offen sprechen, ich habe dafür 10.000 Euro bekommen. Und wenn du es so sehen willst, ich habe mit Meerblick und Espresso 10.000 Euro in 1,5 Stunden verdient.
Sehr cool.
Und wenn man mir jetzt eben sagt, so, ja, das Leben muss hart sein, dann denke ich mir, nee, muss es nicht. Und das war jetzt eben ein wunderschönes Beispiel, um zu zeigen, so, nee, du kannst Dinge auch in Leichtigkeit schaffen. Und du kannst es so leicht machen, dass es sich fast schon unverschämt anfühlt. Also, dass man so darf das wirklich? Und ich finde es ein gutes Zeichen. In dem Moment, wo du dich fragst, habe ich das wirklich verdient? Fuck ja, hast du. Und das ist auch so ein alter Glaubenssatz, das ist zu schön, um wahr zu sein.
Ja.
Stimmt nicht. Nichts ist zu schön, um für dich wahr zu sein. So. Und an dem Beispiel habe ich einfach gemerkt, früher wollten mir Lehrer einreden, für 10.000 Euro musst du sehr lange und sehr hart arbeiten. Ja. Und dann ist es auch wirklich kein leicht verdientes Geld. Und hey, muss nicht sein. Stimmt nicht. Kannst anders machen. Und du musst kein Künstler sein, um sowas zu erschaffen.
Du hast vorhin das Wort Schreiben gesagt und mir ist eingefallen, du arbeitest ja auch mit dem Marc Oswald zusammen. Storytelling, Drehbuch schreiben. Und du hast irgendwann gesagt, man kann sich ja für die Wunschsituation, wie man sie haben will, ja auch ein Drehbuch schreiben, um es zu verinnerlichen, um es dann so zu visualisieren. Magst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, das hat für mich mein Leben verändert, grundsätzlich, komplett, wirklich. Ich gehe kurz in die Vergangenheit, damit ich jeden abholen kann. Meine Mom ist Meditationslehrerin, mein Vater Personal Coach, Heilpraktiker. Ich bin mit diesen Dingen wirklich aufgewachsen, habe mit 5, 6 Jahren meditieren gelernt. Viele Menschen fragen dann so, okay, wow, wie schön, ja, also es ist so fantastisch, wenn man so aufwächst, so wie kann denn da noch was schief gehen, ist oft die Frage. So.
Ja.
Und der Punkt ist, das verwechseln eben viele so, du kannst tief in dir verankert aufwachsen und meditieren mit 6 Jahren lernen und kannst dennoch höchst unerfolgreich in deinem Leben sein, weil das einfach 2 verschiedene Sachen sind. Es ist oft in spirituellen Kreisen so, dass Menschen dann Themen mit Geld und mit materieller Fülle haben, obwohl sie innerliche Zufriedenheit spüren, weil sie bestimmte Glaubenssätze haben, die sie daran hindern, erfolgreich zu werden, materiell erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich zu werden. Und es ist scheiße, weil das Leben ist ganzheitlich betrachtet meines Erachtens nach nicht komplett erfüllt, wenn du dich im Inneren zwar zufrieden fühlst, aber im Äußeren halt immer gucken musst, wie kann ich die Miete bezahlen und dir nicht dein Lieblingsessen im Bio-Supermarkt kaufen kannst, sondern irgendeinen Schrott kaufen musst, also Industrieschrott meine ich, und eben keine guten, nachhaltigen Lebensmittel kaufen kannst. Und deswegen dürfen wir auch alle reich werden. So, und irgendwann habe ich das erkannt, habe diese Krux mal aufgedeckt in meinem eigenen Leben für mich selbst. Und habe dann eben überlegt, was kann ich tun? Und in diesem Zusammenhang, als ich wirklich rief, ins Universum rief, Fragen stellen sind immer sehr, sehr schlau, kann ich jedem empfehlen. Und zu sagen, so, was ist der nächste Schritt, war meine Frage. Und mein Großvater war sehr spirituell und von ihm wurden mir Bücher vererbt. Unter anderem ein Buch von Dr. Joseph Murphy, Die Macht des Unterbewusstseins, in der Erstauflage, also Ende der 60er und irgendwann geschrieben.
Cool.
Und dieses Buch hat mein Leben verändert. Und in diesem Buch wurde eben so klar beschrieben, du kannst dich selbst jederzeit neu erfinden. Du kannst dein eigenes Drehbuch neu schreiben. Er hat es nicht Drehbuch genannt, aber meine Definition daraus ergab das einfach so. Du kannst dein Drehbuch neu schreiben. Du kannst dich zum Hauptdarsteller, Drehbuchautor, Regisseur deines Filmes machen, zum Superheld, zur Superheldin deiner Geschichte erklären. Und wenn du das beginnst, dann eröffnet sich ein Feld von unbegrenzten Möglichkeiten und das erschreckt erstmal viele Menschen. Und das ist auch wichtig zu erklären, denn viele Menschen hören genau dann auf, weil sie nicht wissen, was soll ich tun.
Ja.
Ein ganz banales Beispiel, ich habe mit meiner Partnerin 2015 eine Weltreise gemacht und wenn du dich entscheidest, eine Weltreise zu machen, bist du erstmal völlig überfordert, weil du stellst die Frage, wo geht's hin? Also du siehst diesen Planeten, du schaust dir diese Erdkugel an, du sagst, okay, ich kann sie einmal jetzt umrunden, ich erlaube mir das jetzt, aber wo geht's hin? Und die Fülle an Ländern und an Möglichkeiten erdrückt vielleicht auch und sagt, oh, lass uns lieber nach Italien fahren. Und ich glaube, dass es vielen Menschen dann so geht, dass sie sich erstmal so ein bisschen, ja, was soll ich denn tun? Und oder dann so, man wird dann so diffus und sagt, ja, ich will Millionär werden oder ich will reich sein. So, das ist ja kein Ziel. Also reich sein ist ja kein Ziel. Du musst ja wissen, was will ich damit tun? Wie will ich leben? Was möchte ich arbeiten? Wie will ich erfüllt sein? Weil nur chillen ist ja kein Ziel. Also du willst ja einer Aufgabe nachgehen. Du willst ja eine Berufung leben, um glücklich und erfüllt zu sein. Und das ist für mich die große Herausforderung gewesen, denn das erfordert Zeit mit sich selbst. Und da ist es im Übrigen von Vorteil, wenn man Single ist. Ich war in der Zeit sehr lange Single und ich habe mich in der Zeit tagelang, stundenlang, jeden Abend und tagsüber in botanische Gärten gesetzt, an den Wochenenden. Ich saß immer in meinem Japan-Garten in meiner Stadt im botanischen Garten, habe mir eine Jahreskarte gekauft und saß da jeden Tag und habe an meinem Drehbuch geschrieben. Und habe jeden Bereich meines Lebens, also Beziehung, Finanzen, Berufung, Erfüllung, Gesundheit, habe all diese Aspekte aufgeschrieben und seitenweise aufgeschrieben, wie mein Leben aussehen soll. In allen Details. Materiell betrachtet, in allen Details, aber vor allem emotional betrachtet. Wer will ich sein? Welche Charaktereigenschaften will ich zur Entfaltung bringen? Was möchte ich ablegen? Was möchte ich aufnehmen in meinem eigenen Seinszustand. Was will belebt werden? Was will ich entfalten? Und das habe ich dann verstärkt mit Affirmationen, die ich daraus kreiert habe, mit Vision Boards, also mit sichtbaren Visionstafeln in meinem eigenen Zuhause, die hier jetzt noch überall hängen übrigens. Und hier hinten ist eine davon, hier irgendwo. Und das Schöne ist eben, das erfordert so viel Zeit, die am Anfang die Spreu vom Weizen trennt, die also am Anfang ganz viele Menschen davon abbringt, weil es ist leichter am Abend Netflix anzuschauen und es ist leichter den Fernseher anzumachen oder auf YouTube zu gehen. Es ist nicht ganz so leicht, jeden Abend 2-3 Stunden dem Thema zu widmen. Aber wenn man mal drin ist, dann ist es die größte Freude schlechthin, weil du stellst fest, ey, ich erbaue mir gerade was, wie ein Kind, das eine Sandburg baut, und das ist mein Leben. Das ist nicht irgendwas, was ich auf dem Blatt Papier male und dann bleibt es da, sondern ich sehe das irgendwann im Außen. Und ich habe angefangen auch mit so ganz einfachen Dingen. Also ich wollte immer ein Auto haben. Ich habe mir immer einen Mini Cooper gewünscht. Bis ich 30 war, hatte ich kein Auto, was als Musiker blöd ist. Also sehr umständlich einfach. Ja. So, ich hatte nie das Geld. Ich war hoch verschuldet. 30.000 Euro Schulden, nicht an Auto zu denken. Ich habe mir diesen Mini Cooper visualisiert. Und dann ist wirklich 5 Tage später ein Mini Cooper an mir vorbeigefahren. Und dieses Emblem von Mini Cooper vorne ist abgefallen. Genau in dem Moment, als das Auto an mir vorbeifuhr. Und dann ist dieses Emblem, dieses Metallstück vor mir gerollt und lag vor meinen Füßen am Boden. Ich habe das hier noch im Regal und ich dachte, fuck, blessed by the universe, weißt du, was ist das für ein Zeichen? So, direkt, da geht es ja nicht mehr. Und natürlich ist klar, ein Jahr später konnte ich mir meinen Mini Cooper kaufen und ich konnte den bar bezahlen durch Konzerteinnahmen, also durch Gelder, die ich bei Konzerten gespielt habe. Und ein Jahr zuvor habe ich nur vor 30 Menschen in einem Jugendzentrum gespielt. Also all das, was sich ergeben hat, hat sich sehr direkt im Außen manifestiert. Es erfordert Hingabe, es erfordert Zeit und es erfordert auch Geduld. Viele Menschen erwarten, dass die Dinge in 3 Monaten manifestiert sind. Rechne mal 3 Jahre statt 3 Monate. Und ich verspreche dir, Himmel und Erde wird sich in Bewegung setzen, um deinen Traum zu verwirklichen. Den meisten Menschen sind nur 3 Jahre zu lang. Und dann lebt man halt lieber 60 Jahre ein Leben, das sich nicht erfüllt anfühlt, weil man nicht bereit ist, 3 Jahre in der unsichtbaren Materie zu arbeiten, bevor sie eben sichtbar wird. Und so schreibe ich das Drehbuch. Und das mache ich mit Liebe jedes Jahr neu. Also ich schreibe es immer Anfang des Jahres mit meiner Partnerin. Es verändert sich jedes Jahr. Und es ist eine Riesenfreude. Ich kann es jedem empfehlen, ein Drehbuch zu schreiben und dem Leben einzuhauchen.
Voll schön. Voll schön. Die Geschichte werde ich mir auch merken. Jetzt ist es bei mir zum Beispiel so, viele Dinge, die du gesagt hast, habe ich jetzt erst in den letzten 3-4 Jahren zu Ohren bekommen. Vorher war ich in dieser Glasglocke, so wie ich eben das von meinem Elternhaus, das Weltverständnis mitbekommen habe und wie es uns dann die Schule noch drauf gedrückt hat. Und ich wünschte mir, hätte jemand mit 15 schon gesagt, hey, du kannst ein Drehbuch schreiben und du kannst alles sein. War halt leider nicht so. Jetzt ist ja dein süßer kleiner Finn durchaus in der tollen Ausgangssituation, dass er Eltern hat, die ihm das schon mitgeben können, die ihn schon sensibilisieren können dafür. Trotzdem kannst du dein Kind natürlich nicht davor bewahren, dass es Trauer erleben wird, dass es Schmerz erleben wird. Was meinst du, kann man als Außenstehender Gutes tun oder wie kann man gut führen und leiten, wenn man das dem Gegenüber nicht ersparen kann? Ja.
Also ich sage ihm immer 4 Sätze jeden Tag und einer der 4 Sätze, der ist von André Stern und der ist fantastisch, ein so schöner Schlüsselsatz für so vieles, für unser aller Frieden eigentlich im Zusammenleben. Ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Und da liegt so viel drin, weil schaut, die meisten Eltern erwarten ja von ihren Kindern bestimmte Verhaltensweisen. Man merkt es schon, meiner ist jetzt 2 Wochen und die Frage stellt sich, wie schläft er denn? Ja, wie ein 2 Wochen altes Baby halt schläft, sehr unregelmäßig. Aber man hört schon so ein bisschen raus, so gesellschaftlich betrachtet, ich meine das nicht auf Personen bezogen, aber gesellschaftlich betrachtet, naja, entwickelt er sich so, wie er soll. Und wir entwickeln uns alle so, wie wir sollen, in unserer eigenen Individualität, wie jede Blume und jede Löwin und jedes Tier auf diesem Planeten sich eben auch eigen entwickelt. Und dazu gehört Trauer, Wut und all diese Paletten an Gefühlen eben auch. Und ob er jetzt ein extrovertierter, fröhlicher oder eher vom Grundnaturellen introvertierter, eher in sich gekehrter, vielleicht melancholischerer Typ wird, ich lasse mich überraschen. Und ich gebe ihm jeden Tag diesen Satz mit. So. Ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Weil ich weiß genau, wenn er spürt, dass er so, wie er ist, richtig ist, dann wird sich auch alles in seinem Inneren auf Heilung einstellen. Heilung entsteht ja dadurch, dass wir Dinge akzeptieren, dass wir Dinge annehmen. Und erst wenn wir Trauer, Wut und diese ganzen Gefühle, die im Außen als negativ gesehen werden, wegdrücken, vergrößern sie sich, werden zu Dämonen und manifestieren sich in Form von Krankheiten oder psychischen Störungen. Mhm. In dem Moment, in dem wir sie wirklich annehmen, heilen sie. Und indem sie heilen, werden sie zu dem, was sie sind, nämlich zu wundervollen Begleitern, die uns Wege zeigen. Mhm. Natürlich Dornen, also Geschenke, die in Dornen verpackt sind. Und natürlich tun sie weh, aber aus Schmerz muss nicht Leid werden. Und ich glaube, mit diesem Satz, mit dieser Erkenntnis, ich liebe dich, weil du bist, wie du bist, bringen wir unser aller Kindern, ich meine auch unseren inneren Kindern und unserer eigenen Umgebung, so viel Heilung. Und dass man sich selbst jeden Tag in den Arm nehmen darf und sagen kann, ich liebe mich, weil ich so bin, wie ich bin. Mit all meinen scheinbaren Unzulänglichkeiten, mit all meinen scheinbaren Schwächen, mit all meiner Tiefe, mit all der Schwärze und mit all dem Licht. Und mit all den Erfahrungen, mit all den Wegen, mit den Gabelungen, mit den scheinbaren Fehlentscheidungen. Ich war so lange im Unfrieden mit meinem Weg und habe gemerkt, dass der Weg an sich so wichtig war. Und erst wenn ich selbst erkenne, dass ich mich liebe für diesen Weg, erst dann fühlt sich mein Leben ganzheitlich geheilt an oder heiler an. Ich habe 3 Ausbildungen gemacht neben der Musik und ich war unter anderem sehr lange in einem Schuhladen tätig. Und ich war auch mal Geschäftsführer dieses Ladens, eines Deichmann-Ladens, und ich wollte diese Episode in meinem Leben so gerne streichen, weil die nicht dazu gepasst hat und weil ich mich da auch so unglücklich wie noch nie gefühlt habe, weil ich mich so deplatziert gefühlt habe. Bis ich verstanden habe, die ist so wichtig gewesen, diese Episode, weil sie mich so viel gelehrt hat und mir auch so viel zeigt, so viel Verständnis evoziert, dass ich Menschen verstehen kann, die sich in 11-Stunden-Jobs 5-mal die Woche begeben und da nicht glücklich sind und dennoch weitermachen und den Weg gehen, dass ich diese Menschen abholen kann durch meine Musik. Ich musste diese Erfahrung machen, so wichtig. Und ich liebe mich, weil ich diese Erfahrung machen durfte. Aber als ich noch im Widerstand mit der Erfahrung war und sagte, nee, eigentlich hätte ich von Anfang, ich hätte in New York geboren werden müssen oder auf Hawaii. Weißt du, so, nein, hätte ich nicht. So, ich bin genau da, wo ich bin, richtig. An genau dem Ort zu der Zeit und in der Familie und bei den Freunden und in dem Arbeitsumfeld, wo ich bin, weil ich mir das erschaffen habe, auf irgendeine Art und Weise. Und wenn es mir da nicht mehr gefällt, dann kann ich es neu erschaffen und es führt zum Drehbuch. Und es ist aber nicht unbedingt der Widerstand zum Alten, sondern einfach der Blick zum Neuen, die Sehnsucht der neuen Blüte, die sich entfaltet. Ja, und die anderen Sätze sind, also ich liebe dich, weil du bist, wie du bist. Das Leben liebt dich. Das gesamte Universum steht hinter dir.
Wow, das ist eine Ansage.
Und du kannst sein, was auch immer du sein willst. Und das heißt wirklich alles. Und ich bin gespannt. Also es würde zur Ironie und zum Humor dieses Kosmos sehr gut passen, wenn mein Kleiner dann Bankkaufmann wird. Weißt du? Mit einem Anzug und einer Krawatte und das über alles liebt. Weil dann kann ich meine eigene These unter Beweis stellen. So.
Ja, wäre cool. Ja, reden wir in 20 oder 25 Jahren drüber.
Wir schauen mal, ja.
Ich hebe das Video auf. Sehr cool. Hast du eine Erklärung dafür? Ich habe Musik, gerade wenn ich jetzt traurig oder aufgewühlt war, als sehr heilsam erlebt, weil, obwohl ich rhetorisch recht gut bin, mir manchmal im Leben trotzdem die Worte fehlen oder ich manche tiefen Gefühle gar nicht in Worte hätte packen können. Und dann jemand, der einen guten Text präsentiert, stellvertretend für mich die Dinge ausgesprochen hat. Das war für mich sehr heilsam. Was ist deine Theorie, warum Musik in die Herzen geht und warum Musik sinnvoll ist?
Weil wir aus Klang bestehen, weil alles Schwingung ist. Also weil, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, Burkhard Hein hat es, glaube ich, gesagt, dass oder Max Planck war es, glaube ich, wenn wir das Universum verstehen wollen, dann müssen wir in Begriffen wie Schwingung und Frequenz denken. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Also es besteht ja alles aus Schwingung und im feinsten Teil aller Atome ist ja alles aus Schwingung und alles ist Klang. Man sagt nicht umsonst Nada Brahma, also die Welt ist Klang, die Welt besteht aus Klang. Und deswegen heilt und berührt uns Klang, Musik auch auf so tiefgreifender Ebene. Und deswegen dürfen wir die auch nicht vergessen. Das führt auch zu dem, was wir anfangs sagten gestern, also als wir heute jetzt das Interview aufgenommen haben, gestern war der 2. November und gestern ist ein wichtiger Tag gewesen. Die Philharmoniker und Musiker deutschlandweit haben eine Aktion ins Leben gerufen, Sang und Klanglos. Wunderschön, sie haben sich einfach auf Plätze gestellt oder in Konzertsäle gestellt und haben sich mit ihren Instrumenten hingestellt und nicht gespielt.
Okay.
Ja, weil wir vergessen ja so oft, dass Dinge, die einkategorisiert werden in beispielsweise systemrelevant und systemirrelevante Berufe, ja nur von Menschen eingeordnet werden, die in den scheinbar systemrelevanten Berufen sind. Und dabei wurde eben Kultur und Musik in die irrelevanten Berufsgruppen eingeteilt. Und das ist schlimm, weil es ist höchst relevant. Also Musik, Kultur, Kunst ist nicht nur gesellschaftlich betrachtet, sondern auf menschlicher Ebene höchst relevant für uns alle. Und deswegen fand ich diese Aktion so berührend, dass sie eben sagen so, hey, sorgt dafür, dass wir nicht sang- und klanglos verschwinden,
ja,
sondern kümmert euch drum und fördert nicht nur, um es jetzt nochmal konkret zu sagen, fordert nicht nur den Flugverkehr und die Automobilbranche, sondern weißt du, das darf auch ein bisschen minimiert werden, sorgt dafür, dass die kunstschaffende Branche und die Künstler und Kultur einfach gefördert werden.
Ja.
Und deswegen finde ich da eben auch sehr wichtig, dass wir darauf achten, dass wir Menschen, die das tun, auch wieder wertschätzen lernen. Und damit meine ich eben auch den scheinbar einfachen Menschen mit einer Violine am Straßenrand, der in der Fußgängerzone jeden Tag spielt. Mhm. Dass man dem nicht nur einen Euro gibt, sondern dass man dem 20, 50 Euro gibt. Nicht nur jetzt, sondern immer. Und ich liebe das. Die Gesichter von diesen Menschen sind übrigens fantastisch, wenn du ihnen 50 Euro in die Hand drückst. Also allein deshalb würde ich es testen. Es macht riesen Spaß.
Oh ja, ich habe das mal gemacht in Norddeutschland, auf Sylt, genau. Hat einer mit einem Handklang gespielt und hat eben auch seine CDs verkauft und ich habe ihm einfach den doppelten Preis hineingegeben, weil ich die Musik in dem Moment einfach so berührt, also in dem Moment, ich finde sie nach wie vor noch schön, aber einfach so schön fand und dankbar sein wollte. Und das deckt sich mit dem, was du sagst, einfach dieser kurze Blickkontakt war noch bewegender, ja.
Voll, schau, ich habe hier, das ist eine super Geschichte, ich habe hier einen Holz-USB-Stick mit einem Fingerabdruck drauf und dazu habe ich die wunderschönste Geschichte. Ich war auf La Palma, ich habe dort ein Seminar gegeben, ich bin durch die Fußgängerzone gelaufen und dort war ein Gitarrist und der hat wunderschön gespielt und dort lagen eben auch 1- und 2-Euro-Stücke und dann habe ich ihm 50 Euro reingelegt, weil ich ihn einfach so gut fand und er hörte auf zu spielen und er nahm mich in den Arm, die schönste Umarmung meines Lebens. Und dann sagte er kam aus Spanien und er sagte eben, er macht gerade sein erstes Album. Und es ist nicht leicht für ihn als Straßenmusiker, ein Album aufzunehmen, weil du musst ein Studio mieten, das kostet einfach viel Geld. Und ich helfe ihm gerade mit den 50 Euro sehr intensiv, dass er das irgendwann machen kann, also rausbringen kann. Und dann hat er sich meine Adresse aufgeschrieben. Also ich habe sie ihm aufgeschrieben und er sagte, irgendwann wird es kommen. Und es hat wirklich lang gedauert, ich glaube 1,5 Jahre später. Und auf diesem USB-Stick aus Holz mit diesem Fingerabdruck ist sein Album und er hat es mir geschickt. Cool. Und das ist so krass, weil es ist super gut und ich wäre ohne diesen Move, also ohne diese Tat, jetzt selbstloserweise, sag ich mal, 50 Euro zu geben. Ich habe ja nicht erwartet, dass er aufhört zu spielen und mich jetzt umarmt. Ich wollte es ihm einfach geben. So. Aber dadurch bekam ich dieses Album und dieses Album wäre ja nie in meine Hände geraten, weil ihn ja noch niemand kennt. Und das bedeutet eben auch so, wenn du gibst und wenn du Menschen förderst, dann wirst du selbst gefördert auf so vielen Ebenen. Okay. Ich glaube, dafür sind wir auch da, um uns gegenseitig zu fördern, um uns zu vernetzen, um Gutes zu tun. Und das ist wieder auch das, was wir vorhin sagten, wenn jemand dich nicht bezahlt, achte nicht darauf, wo man dir nimmt, sondern achte du darauf, wo du geben kannst. Und dir wird gegeben.
Ich hätte noch eine Frage zum Leben.
Ja, gerne.
Das Leben hat ja viele Gesichter. Auf der einen Seite bei dir jetzt zum Beispiel das neue Leben, ja, dieses Glück in deiner Partnerschaft. Auch das Glück, dass du jetzt viel Zeit für deine junge Familie hast, weil du eben gerade nicht auf Bühnen stehst. Also sehr schöne Aspekte, die das Leben bringt. Gleichzeitig aber die Pandemie, die jetzt sehr stark mit Tod und Sterben verbunden ist. Bei uns in Österreich gab es gestern einen Terroranschlag, der auch wieder sehr, sehr negative Gefühle natürlich triggert. Angst, ausgeliefert sein. Freiheit, die weggenommen wird durch die Ausgangssperren und so weiter. Warum ist das Leben so, dass manche Dinge so gegensätzlich sind und so nah beieinander?
Boah, warum das Leben so ist, kann ich dir nicht sagen. Das ist, ich könnte nur philosophische Aspekte nennen. Ich glaube einfach, dass immer alles im Fluss ist. Und dass wir nicht alles verstehen und analysieren können und müssen, sondern dass wir verstehen dürfen, es ist. Die Liebe sagt auch so schön, es ist, wie es ist, sagte die Liebe. Und es ist, was es ist, sagte die Liebe. Und ey, genau das. Und anstatt darüber nachzudenken, warum die Dinge sind, wie sie sind, einfach zu überlegen, wie kann ich selbst darauf antworten? Wie kann ich selbst in Liebe transformieren? Was kann ich dazu beitragen, dass die Welt schöner wird? Wie kann ich diesen Umstand, der jetzt draußen stattfindet, seien es Ausgangsbeschränkungen oder Verordnungen, wie kann ich mit Menschen in Verbindung gehen? Wie kann ich der Gegenpol sein? Wie kann ich der Leuchtturm sein, der jetzt gerade aktiv ist? Und zwar fernab von Prestige und Fame. Also ich habe in den letzten 5 Wochen über 4.000, 5.000 Euro gespendet an Menschen, die es brauchen in meinem Umfeld. Und es ist das erste Mal, dass ich jetzt drüber spreche, aber es ist, weißt du, sowas ist fernab von Prestige. Also du kriegst dafür keine Spendenquittung, du kriegst dafür keine Anerkennung. Es muss einfach gemacht werden. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade diese Möglichkeit mehr denn je haben, auch in Bezug auf Terroranschläge und Ähnliches. Was kann ich tun, anstatt in die Ohnmacht zu verfallen? Was kann ich tun, um das Gegenteil zu symbolisieren, um Verbundenheit zu erschaffen? Verbundenheit zwischen Nationen, Verbundenheit zwischen gespalteten Gruppen und wo kann ich vermitteln, anstatt die Fronten zu verhärten, weil was wir jetzt am wenigsten gebrauchen können, ist verhärtete Fronten. Wir brauchen Verbundenheit. Und ich glaube, dass wir eben alle aus diesem einen sind, dieses eine Motherland, also dieser Planet ist, es gibt keine Grenzen. So. Und ich scheiß mal auf eine politische Debatte, so, das ist ein Planet, so, mit einer Familie als Menschheit, mit einer Familie, mit den Tieren, mit allem. Und wenn wir gegenseitig füreinander da sind und als Hüter der Erde fungieren und uns beschützen, alle gegenseitig beschützen und aufeinander Acht geben, dann verändern wir das nachhaltig. Mhm. Und warum das Schlechte besteht, kann ich nicht sagen, aber wie man das Gute vermehrt, davon kann ich ein Liedchen singen.
Was für ein Satz. Voll schön. Ja, wäre ja eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber vielleicht magst du trotzdem noch eine Botschaft obendrauf geben?
Ja, also was gerade jetzt echt wichtig ist und was ich nur empfehlen kann, ist, schau, wir sehen von den Menschen, wenn wir da rausgehen, momentan nicht viel mehr als die Augen. Also ich denke, in Österreich ist es gerade ähnlich. Die Menschen sind vermummt, die Menschen sind vielleicht in Sorge. Und wir können Augen in unserer Vorstellung verändern. So, und wenn du rausgehst und du siehst bei Menschen, vor allem bei älteren Menschen, Sorge, Zweifel, Ängste, Nöte in ihren Augen, dann stell dir vor, wie jene Augen auf einen Schlag erleuchtet werden. Und ich meine nicht im buddhistischen Sinne erleuchtet werden, sondern wie sie vor Freude strahlen, wie sie so sehr leuchten, weil sich all ihre Wünsche erfüllt haben, ihre finanziellen Wünsche, sie haben ihre Traumpartner, sie sind gesund, sie sind selbstverwirklicht, sie haben alles, was man sich nur wünschen kann und sie strahlen voller Dankbarkeit und voller Euphorie und Demut und Liebe durch ihre Augen. Und wenn du rausläufst und versuchst, das anzugehen, dass du Menschen in ihrer Freude erkennst und auch wenn sie traurig aussehen, dir vorstellst, wie sich ihre Augenfarbe verändert, wie sie glänzen, wie sie strahlen, dann segnest du sie. Fernab von irgendeinem christlichen Gedanken, die Christen würden sagen, oder in der Kirche würde man sagen, Gott sei mit dir, Gott segne dich, Friede sei mit dir. Und genau das meine ich, so dieses Friede sei mit dir, die Göttlichkeit in dir möge zum Leuchten kommen. Und wenn wir beginnen, Menschen das zu wünschen, egal ob sie vor uns 5 Packungen Toilettenpapier kaufen und wir das irgendwie strange finden, oder ob sie keine Maske anhaben, weil sie das nicht möchten, oder weil sie 3 Masken anhaben, weil sie das für wichtig erachten, so. Bei all den Menschen haben wir die Einladung ins Paradies. Und diese Einladung ins Paradies ist Gold wert, weil wir jeden Tag gerade jetzt diese Möglichkeit, diese Eintrittskarte bekommen. Und wir können uns entscheiden, ob wir die einlösen. Und wir lösen die dadurch ein, indem wir selbst in uns die Verbundenheit schaffen. Dafür brauchen wir keine Worte, dafür brauchen wir keine Schriften, die wir verbreiten. Unser Blick in Stille und Liebe und Mitgefühl und Empathie reicht vollkommen aus. Und das wünsche ich mir. Und den Gedanken kann man wunderbar mit einem Satz untermalen und das ist mein Lieblingszitat von Thaddäus Golas. Liebe so viel du kannst, von da aus, wo du auch immer sein magst.
Ja, ihr Lieben, das Leben ist eine Einladung ins Paradies. Lasst uns gemeinsam alle Augen zum Leuchten bringen.